Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören aus Markus 10 einen Abschnitt über die Ehe von unserem Herrn. Und Jesus machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Daheim fragten ihn wiederum seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Lieber Herr Jesus, segne uns dein gutes Wort an uns allen, öffne Himmel und Herzen und rede du, zeige uns die Schönheit der christlichen Ehe. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben schon die Gliederung Schönheit, Krise und Heilung der Ehe. Betrachten wir zunächst einmal die Schönheit der christlichen Ehe. Es steht hier etwas vom Weg in die Ehe. Das sind drei Schritte. Als ein Mann verlässt Vater und Mutter und er klebt, wörtlich im hebräischen Grundsatz, er klebt an seiner Frau und sie wird ein Fleisch sein. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Mag der Zeitgeist unserer Tage etwas anderes sagen, diese Reihenfolge ist die biblische Reihenfolge und sie hat sich prächtigst bewährt. Das Verlassen ist das Selbstständigwerden, dass man nicht mehr in allen Dingen die Eltern fragen muss, wie man das macht, wie man jenes entscheidet. Wir besprechen dann als Ehepaar unsere Dinge, die anstehen. Wir lösen uns vom Rockzipfel. Wir nehmen Verantwortung für unser Leben wahr. Heißt nicht, dass wir die Eltern beiseite schieben oder verachten, aber wir werden selbstständig. An seiner Frau kleben, das ist Verlieben, das sich verloben. Wir wollen gemeinsam die gleiche Richtung einschlagen. Wir wollen dieses Leben, alle Höhen und Tiefen miteinander bestehen. Und wir werden ein Fleisch, jawohl, Gott will auch die Leiblichkeit, Gott will Kinder, Gott will Familie. Und nun fügt Jesus hinzu, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Hier sagt er etwas Grundsätzliches aus über die christliche Ehe. Da ist Gott der Dritte im Bund. Das Problem der modernen Ehe ist, dass sie nur zu zweit sind. Das ist wie Detmar Scheunemann in einem Indonesien-Missionar in einem Eheseminar sagte: Eine Ehe ist wie ein Zelt. Da ist ein Flock und da ist die Zeltspitze getragen von einer Stange. Wir haben hier eine horizontale, aber wir haben auch eine vertikale. Und wenn die vertikale Verbindung zu Gott nach oben in der Ehe vorhanden ist, dann ist die Ehe vollständig. Und wenn die fehlt, wenn ein Sturm kommt und wirft die Stange um, oder sie wird gar nicht errichtet, nach dem Motto, wir gehen bloß zum Standesamt, Gott brauchen wir nicht, dann fehlt die dritte Dimension, die vierte Dimension oder dritte Dimension im Leben. Was Gott zusammengefügt hat. Gott hat die Ehe geschaffen und er hat uns zusammengefügt. Darum sollen wir auch darum beten, Herr, schenk du mir den richtigen, gläubigen Partner. Ich weiß noch, Vor vielen, vielen Jahren war ich in einer Gemeinde, wir hatten ein CVM. Montags habe ich halt meine Bibelarbeiten gehalten im CVM-Jugendkreis. Und der Jugend ist damals schwer gefallen, sie vorzubereiten. Klar, also machen wir das selber. Und dann kam ein Mädchen und sagte, ich habe da einen Freund. Und dann war erstmal eine Pause. Sag ich, und, ist er auch gläubig? Nein. Und jetzt, was soll ich machen? Was hätten Sie ihr geraten? Jetzt kann man noch die Weichen stellen. Sie blieb bei ihm und dann war sie bald auch nicht mehr im Jugendbibelkreis. Ihr Weg hat sich dann weiter verloren. Ja. Paulus zitiert exakt diese Stelle, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, in Epheser 5 auch. Unser Paulus, der hat ja fleißig seine Bibel gelesen. Das NT basiert ja im AT, beides kann man überhaupt nicht trennen, sagt er, darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Und umgekehrt ehre der Mann die Frau. Das heißt in der Schrift immer, ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Damit können wir dem Feminismus gleich jede Spitze nehmen, als wäre nur der Mann das Haupt und die Frau hätte nichts zu sagen. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Die Ehe ist Gottes Schöpfung aus dem Paradies. Ja, deswegen hat sie auch noch etwas Paradiesisches. Das Original sind Adam und Eva. Jesus sagte, der am Anfang den Menschen schuf, der schuf sie als Mann und Frau, da steht nichts von divers. Hiermit bestätigt Jesus, dass der Schöpfungsbericht historisch wahr ist. Auch wenn er kurz und schlicht ist, sie waren vollwertige Menschen, wie wir heute auch, mit Verstand, Wille, Gefühl, Gottesfurcht, Entscheidungsfreiheit und Verantwortung. Schöpfung heißt, Gott machte alles vollkommen. Siehe, es war sehr gut, auch die Ehe. Und damit die Familie. Die Ehe ist von Anfang ein Wunder Gottes und keine Erfindung des Neandertalers in Höhle 7. Die Ehe ist im Herzen Gottes entstanden. Und darum ist sie heilig. Wo steht das? Dass Ehe heilig ist? 1. Korinther 7, Paulus. Sie ist einzigartig. Was sagt Sprüche 18? Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Und weil jede Ehe was Besonderes ist, ist sie ein Projekt. Sie ist ein Turmbau. Sie ist wie ein Hausbau. Kein Wunder, will der Feind sie zerstören. Das müssen wir wissen. Darum müssen wir unsere Ehen und Familien schützen. Also geben wir dem Verderber keine Chance. Adam und Eva waren zunächst ein glückliches Paar unter dem Segen Gottes. Und erst der Ungehorsam, der Eigensinn, der Sündenfall, der auch ein historisches Ereignis war, hat die erste Ehe belastet. Mit beschwerlicher Geburt, mit Dorn und Disteln auf dem Acker, mit dem Verlassen des Paradieses, mit dem Hineingeworfensein in die Einsamkeit dieser Welt, in die Vergänglichkeit, in den Überlebenskampf, in die Todesgefahr. Seit dem ersten Ungehorsam ist bis heute jede Ehe mehr oder weniger gefährdet. Und dennoch, Ehe nach Gottes Plan ist schön. Ein Stück Friede aus dem Himmel. Wir nehmen einander an, wie wir sind. Wir tragen einander, wir trösten, sorgen, ergänzen einander. Wir halten einfach zusammen durch dick und dünn. Nur gemeinsam sind wir stark. Wie heißt es im Prediger 4? Eine dreifältige Schnur reißt nicht entzwei. Das ist ein Bild für die christliche Ehe. Darüber wird manchmal bei Trauungen auch gesprochen. Eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ja, trotz vieler zerbrochener Ehen, es gibt die Möglichkeit, liebe Geschwister, Ehe nach Gottes Plan zu führen. Das ist die Verheißung Gottes. Daran halten wir fest. Man kann nicht sagen, weil so viele scheitern, dann scheitert unsere eben auch, wenn es soweit ist. Das ist gute Botschaft für den Morgen. Gott will deine Ehe und er will sie schützen, bewahren und heilen. Und das ist Gottes Verheißung an uns alle. Und wenn Gott Ehe will, dann hilft er uns auch, sie zu renovieren, wenn es nötig ist. Vielleicht hat einer alles an die Wand gefahren, aber Gott ist dein Wiederhersteller. Das ist das Wesen Gottes. Deswegen heißt Heilsgeschichte Heilsgeschichte, weil er die Zerbrüche der Menschheit, seines Volkes in unserem Leben wieder aufrichten möchte. Am Ende vom Amos-Buch heißt es über Israel, ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Hätte er vielleicht nicht machen müssen, aber er will es. Und so ist Gott überall am Werk, Heilung Zurechtbringung, Wiederherstellung zu schenken. Wie sagt der Herr durch Joel? Ein schöner Satz, den vergesse ich nicht mehr. Ich will euch erstatten, was die Heuschrecken gefressen haben. Immer wieder kamen Heuschreckenschwärme über Israel, haben die Ernte kahl gefressen, nicht wahr? Und jetzt? Das Wesen Gottes ist, dass er im Gericht seinem Volk immer wieder aufgeholfen hat. Ja, 70 Jahre Gefangenschaft in Babylonien, aber er bringt sie auch wieder heim. Ja, 2000 Jahre zerstreut in den Völker, aber er bringt sie wieder heim. Und wir lernen das Wesen Gottes, er ist unser Wiederhersteller. Welch eine Verheißung, Gott ist treu. Niemand ist perfekt, auch eine christliche Ehe ist nicht perfekt, aber doch in Anlehnung an Gottes wunderbare Gedanken. Welch eine wunderschöne Gabe aus dem Paradies. Punkt 2, die Ehe in der Krise. Ja, auch schon zur Zeit des alten Mose gab es Scheidungen, sodass er eine Regelung, eine Art staatliche Regelung finden musste. Aber es war immer eine Notordnung, der Scheidebrief. Er blieb die Ausnahme. Auch zur Jesu Zeit gab es Krise und Zerbruch von Ehen. 5 Männer hast du gehabt und jetzt der jetzige ist nicht ein Mann. Die Frau ist einfach nicht glücklich geworden. So sagte er zur Samariterin am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Geh hin und sündige nicht mehr, sagte einer verklagten Frau. Und die Männer? Jesus bückte sich und schrieb in den Sand. Übrigens, daher wissen wir, dass Jesus schreiben konnte. Er schrieb in den Sand. Ja, was hat er wohl reingeschrieben? Die Namen all der Männer, die Frau verklagt haben. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auch Männer sind angesprochen. David Seitensprung mit Bathseba. Der Mord an Uriah und was die Töchter Lots und Noas mit ihren Vätern machten, spottet jeder Beschreibung. Sage kein Christ, das kann mir nicht passieren. Wie sagt das Sprichwort? Fallen ist menschlich, liegen bleiben teuflisch, aber aufstehen göttlich. Die Gnade Jesu macht auch diese Sünden gut. Ich verstehe Jesus hier so, dass er den ursprünglichen Gotteswillen im Blick hat, nicht die Ausnahmen. Den ursprünglichen Gotteswillen im Blick hat. Jede Regel kennt eine Ausnahme. Aber Jesus hat hier den ursprünglichen Gotteswillen im Blick, Liebe und Treue ein ganzes Leben lang. Aber es gibt leider auch ganz verfahrene Situationen, sodass Scheidung eine Befreiung ist. Wie man sagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aus der Seelsorge sind mir solche Zerbrüche nur zu bekannt. Jedes Mal litt ich darunter wie ein Hund, wenn ich mit Ansehen und mit Anhören musste, dass zwei einfach aneinander vorbeireden. Wenn man kommuniziert, spricht man auf einer Ebene. Er spricht, sie spricht und dann haben wir die Möglichkeit, uns zu verstehen. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie können wir das lösen? Das ist Kommunikation auf einer Ebene. Aber zwei streitende Paare reden so aneinander vorbei. Herr, erbarme dich. Man möchte beide zusammenhalten und es geht nicht mehr. Keiner gibt nach, keiner hat Selbsterkenntnis, keiner macht einen Schritt zurück, keiner zügelt seinen Zorn, jeder beschuldigt den anderen und das vor den Kindern. Es wird laut, die Türen fliegen zu, der Rechtsanwalt ist schon tätig, der Richter hat schon einen Auszugsbeschluss gefasst. Was soll man da noch machen? Reinhold Rute, ihr kennt ihn sicherlich, ein sehr begnadeter Ehe- und Familienberater, den ich sehr schätze. Reinhold Rute hielt 2016 in der Baptistengemeinde in Hemsbach bei Darmstadt oben ein Eheseminar, ein Tagesseminar. Etwas vom Besten, was ich je gehört habe. Wenn Sie jemals ein Buch von Reinhold Rute in die Hand bekommen, egal welches, es wird Ihnen zum Segen. Kommt ein Ehepaar in die Sprechstunde, beklagt sich, wie schlecht ihre Beziehung sei. Reinhold Rute sagt, bevor wir jetzt Platz nehmen, sagen Sie mir, wollen Sie auseinander oder zusammenbleiben? Wenn Sie auseinander wollen, können Sie gehen. Bleiben Sie zusammen, nehmen wir jetzt Platz. Jedes Paar entscheidet sich letztlich selbst. Das kann ihm kein Berater und kein Seelsorger abnehmen. Ob Scheidung erlaubt sei, fragen die Pharisäer. Warum fragen Sie ihn das? Sie wissen doch, was bei Mose steht. Sie möchten ihn reinlegen. Was meint ihr, wenn Jesus gesagt hat, ja, Scheidung ist ja durchaus eine Möglichkeit. dann hätten sie ihn natürlich als Übertreter der 10 Gebote gebrandmarkt. Was antwortete der Herr? Er sprach sich gegen die Scheidung aus. Er blieb im ursprünglichen Gotteswillen. Ja, er schaltet sogar noch einen Gang hoch. Wer sich scheidet und einen anderen Partner heiratet, der bricht die Ehe doppelt, nämlich gegenüber seinem ersten und dann dem zweiten Partner. Ich habe mal nachgeschaut. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 143.000 Ehen geschieden. 2019 waren es noch 148.000. Das ist zwar ein leichter Rückgang von 3,5% und trotzdem eine hohe Zahl. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ja genau, da habe ich es her. Was ist der Maßstab unserer Ethik? Was ist eigentlich der Maßstab unserer Meinungsbildung in diesen ethischen Debattenfragen? Ist es die Statistik oder ist es Gottes Wort? Wollen wir uns verhalten wie alle Welt ohne den Herrn oder doch einen positiven Unterschied machen? Da plädiere ich vorrangig bei einer solchen Krise für die Seelsorge. Vor allen Dingen für das therapeutische, seelsorgerliche Gespräch. Im Ernstfall, wenn alles nichts mehr nützt, vielleicht, dass man mal getrennt lebt, nicht gleich scheidet, aber mal auseinanderzieht, damit die Gemüter sich abkühlen. Nach einiger Zeit kommt dann die Reue. Ach, was habe ich nur gesagt, was habe ich nur getan. Ich liebe meine Frau trotzdem. Man kann prüfen, ob noch Liebe da ist. Das braucht Zeit, aber wir halten sie im Blick. Tja, und wenn alles zerbricht, das gibt es, und nicht selten, auch unter bibeltreuen Christen. Diese Woche hörte ich eine Sendereihe, die empfehle ich Ihnen. Wer zu Hause YouTube hat und auf dem Smartphone YouTube hat, der gebe ein Königskinder. Mancher wird vielleicht die Reihe kennen. Es ist eine Sendereihe von IDEA. Es ist der tragische Bericht einer jungen Mutter mit 4 Kindern mit dem Titel Ehe in Trümmern, was mir Kraft gibt. Mich interessiert immer, was Menschen tun, wenn sie im Zerbruch sind. Was Menschen tun, wenn alles in die Wand gefahren ist. Was Menschen tun, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wie haben sie da Gottes Hilfe erlebt? Das ist sehr spannend. Beide waren entschiedene Christen. Ihre Ehe ging jahrelang gut, bis der Vater heimkam und sagte, lapidar, empathielos, cool, ich habe eine andere Frau. Als er das seiner Familie eröffnete, saßen alle Frauen, vier Kinder, wie erstarrt am Tisch, die Kinder mit Tränen in den Augen, die verzweifelt auf ihre Zimmer rannten. Mir wich der Boden unter den Füßen weg, erklärte die Mutter. Sie machte Schrecklichstes durch. Wie leid tat sie mir. Aber sie machte auch deutlich, wie Gott ihr in allen Jahren danach durchgeholfen hat, dass sie wieder eine starke, frohe und zuversichtliche Frau geworden ist. Welch eine Schuld hat dieser Mann auf sich geladen, seine Frau und 4 Kinder von jetzt auf nachher verlassen? Welch eine Schuld hat die zweite Frau auf sich geladen? Sie hat diese Familie zerlegt. Wie unempathisch, gewissenlos und abgebrüht muss man sein, beide haben eine Familie einfach kaputt gemacht. Gott sei beiden gnädig. Ich glaube nicht, dass beide auf diesem Weg langfristig wirklich glücklich geworden sind. Im Moment der Verliebtheit, wenn der Himmel voller Geigen hängt, da fühlt man sich stark. Aber was kommt? Die Reue kommt später. Und sie wird kommen. Warum? Das Gewissen fährt immer mit. Man kann das Gewissen für einige Jahre totschlagen, aber dann steht es auf. Und eines Tages werden beide dafür vor Gott gerade stehen müssen und können es nicht. Lassen wir einfach mal die Schrift sprechen. Weisheit wird dich bewahren, dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte macht. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur die Toren verachten Weisheit und Zucht. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Habe du deine Frau allein und kein Fremder mit dir. Dein Born ist gesegnet, freue dich über die Frau deiner Jugend, mein Sohn. Warum willst du dich an einer fremden Frau ergötzen und herzest eine andere? Denn eines jeden Weg liegt offen vor dem Herrn und er hat Acht auf alle Menschen. Wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Vor Jahren traf ich einen erfolgreichen Lobpreisleiter. Er war Lobpreisleiter in einer evangelischen Stadtmissionsgemeinde, Freikirche also. Es war vor dem Tubenbaumarkt, ich wollte gerade wegfahren, da begegnen wir gerade. So, die Gelegenheitsbegegnungen sind manchmal die intensivsten. Da sehe ich, bei dem Mann stimmt was nicht. Der ist ja traurig, der ist doch immer so ein so fröhlicher Typ. Ich sage, warum heulst du? Spontan, meine gläubige Frau hat mich wegen eines ungläubigen Bankers verlassen. Spontan frage ich, wie kann sie das vor Gott verantworten? Bei dem Lobpreis, dem Gesungen, auf der Bühne. Ist ja. Wie kann sie das vor Gott verantworten? Fragte ich. Weißt du, sagte er. Sie sagte mir, Gott wird mir das schon verzeihen. Ist das nicht ein leichtfertiges Spiel mit der Gnade? Und nach Jahren kam dann der Schock. Dieser junge Mann nahm sich darüber das Leben. Er hat das Ganze nicht verkraftet. Ich wusste, dass er mit Schwermut und Depressionen und Sensibilität zu tun hat. Solche Leute tragen an solchen Dingen ganz besonders schwer. Ein verheirateter, charismatischer Freikirchenpastor in der Schweiz tut sich mit einer anderen Frau öffentlich zusammen und sein ältester Kreis hat ihn fröhlich weiter beschäftigt. Wir sehen, solche Krisen machen auch vor Christen nicht Halt, auch nicht vor bibeltreuen Freikirchengemeinden. Offenbar ist die Zugehörigkeit zu einer Denomination kein Schutz vor Verführung. Was uns schützt, ist nur der Gehorsam. Aus Liebe zu Gott, aus tiefer Einsicht in seine Gebote und Ordnung. Das ist auch der Leitgedanke, der liturgische Leitgedanke dieses Sonntags, dass wir Gottes Gebote in ihrer Tiefe, in ihrer inneren Logik und Weisheit verstehen lernen. Darauf liegt Gottes Schutz und Segen. Zum Dritten, die Heilung und Wiederherstellung der Ehe. Ich liebe die Geschichten aus dem Leben, immer das Praktische, weniger die Theorie und die Philosophie. Lasst mich einen Bericht einfügen, der mich tief, tief beeindruckt hat. Beide lebten in der atheistischen DDR. An Gott glauben war verpönt und gefährlich, zu der Karriere hinderlich. Sie heirateten nicht aus Liebe, sondern wegen der Steuer. Die Beziehung ging nicht lange gut, er ging fremd, sie ging fremd. Beide wussten von den Seitensprüngen des anderen und haben sie geduldet. Wir sind doch schließlich ein modernes Paar. Bis es aus war. Jeder gab dem anderen die Schuld, die bösen Worte flogen hin und her. Und wer jetzt denkt, das wäre das aus, die Geschichte wäre zu Ende, wird nun eines Besseren belehrt. Da trat einer in ihr Leben, Pfarrer Ulrich Parzani. Sie werden eingeladen zu den Pro-Christ-Abenden in einer großen Arena. Und beide kommen. Keiner weiß vom anderen, dass der andere da ist. Sitzen weit auseinander. Der Ruf Jesu berührt ihre Herzen. Beide entscheiden sich an diesem Abend für Jesus Christus. Noch weiß keiner vom anderen darüber. Als die Frau heimkommt, nimmt sie den Hörer in die Hand und sagt zu ihrem Ex-Mann, hör mal, wir sollten wieder miteinander reden. Finde ich auch, tönt es von der anderen Seite. Sie sprechen sich aus, sie bekennen einander ihre Seitensprünge, vergeben sich, empfinden wieder Liebe füreinander. Sie sagten, wir haben eine Liebe gewonnen, die wir vorher gar nicht kannten, durch Jesus im Herzen. Und sie beschlossen, wieder zu heiraten. Sie treten wieder wie in alten Tagen vor den Traualtar. Es gibt eine DVD von der Geschäftsstelle von Pro Christ in Kassel, die kann man sich kommen lassen. Die legen Sie einfach mal ein, da sehen Sie 10, 20 Zeugnisse, die auf der Bühne bei Pro Christ gesprochen worden sind, berichtet worden sind. Und da ist dieser Clip auch dabei. Da sieht man das Brautpaar, wie sie den roten Teppich wieder entlang gehen zum Altar und sich erneut das Jawort geben und gesegnet werden. Bewegend. Das kann man fast nicht glauben. Die Welt sagt, geschieden, ist aus und fertig. Ja. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Nein, hier sehen wir etwas von der wiederherstellenden Kraft Gottes. Es ist, als schaut man durch Butzenscheiben von draußen aus der Kälte hinein in eine warme Stube. Beide schlossen sich einer Gemeinde an, wurden fröhliche Zeugen für ihren Herrn. Der Heiland, er heißt nicht umsonst Heiland, ich liebe das Wort, der Heiland machte ihre Ehe heil und er macht auch deine Ehe heil. Warum? Weil sie Jesus und den Heiligen Geist an sich haben arbeiten lassen. Lassen wir Jesus an uns arbeiten, dann können wir eine gute christliche und glückliche Ehe trotz aller Verschiedenheiten erfahren. Lass mich schnell ein paar Stichworte zu einer glücklichen Ehe sagen. Erstens das Verstehen. Wir sind nicht gleich. Wir nehmen uns an in unseren Verschiedenheiten. So ergänzen wir uns. Denke niemand, ich heirate einen Mann, der muss mal meine Probleme lösen. Nein. Und denke niemand, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann werde ich meine Frau und meinen Mann mal kräftig verändern. Das geht nicht gut. Wir wollen Verständnis füreinander entwickeln. Zweitens Vertrauen. Es glauben 84% der jungen Erwachsenen heute an die Liebe fürs Leben, sagt eine Studie von 2003. Wir sind Beziehungsmenschen. Viele Ehestörungen kommen daher, dass man als Kind schon kein Urvertrauen aufbauen konnte in der Ursprungsfamilie. Das muss man dann wissen. Wenn wir Vertrauen aufbauen wollen, reden wir nicht schlecht über den anderen. Wir sparen unser Geld. Wir sprechen darüber, wie wir unser Geld einteilen. Wir nehmen uns Zeit füreinander. Wir sprechen über alles, wir ehren einander, wir lassen Freiräume dem anderen, wir lassen dem anderen auch seine Sicht. Wir müssen nicht immer in allem einer Meinung sein, aber wir halten unsere Absprachen ein. Vertrauen. Drittens, vergeben. Keine Ehe ist ohne Krise und Schuld. Wir bitten einander um Vergebung, wir lassen die Sonne eben nicht untergehen über unserem Zorn. Wir lassen nichts anbrennen. Wir vermeiden die Untreue und wir vermeiden Porno. Porno ist genau, wie wenn man aus einem wunderbaren, tollen Mercedes den Tank ausbaut. Dann läuft nichts mehr. Eine Ehe wird im Tiefsten entkernt. Und wenn das geschehen ist, bitte ans Licht damit einander vergeben. Viertens, verschenken. Überrasche deinen Partner mit Lob und Anerkennung, mit Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit, mit Ermutigung und mit Trost. Frage, wann haben Sie Ihre Frau mit einer aufgeräumten Küche überrascht? Wann ihr das letzte Kompliment gemacht? Danke gesagt, dass für Haus und Kinder so erfolgreich sorgt? Fünftens, vertiefen. Wir vertiefen unsere Seelenverwandtschaft durch Gespräche mit Tiefgang. Überleg mal, haben wir Tiefganggespräche oder geht es bloß um Wetter, ums Geld und Einkauf und diese Dinge? Tiefgang brauchen wir. Wir üben das gute Gespräch miteinander ein. Wir hören, was der andere denkt und fühlt und wollen nicht immer Recht haben wollen. Den anderen nicht umstimmen wollen. Wann haben Sie Ihren Partner zum letzten Mal mit einem Bibelwort ermutigt? Wann zum letzten Mal mit ihm gebetet? Gibt eine Untersuchung, dass christliche Paare nicht miteinander beten? Im Gottesdienst schon, in der Bibelstunde schon, aber nicht miteinander. Wo kommt das her? Wann haben wir uns für einen sozialen Dienst oder das Reich Gottes gemeinsam engagiert? Das ist Tiefgang. Siebtens, verlieben. Auch nach Jahrzehnten kann man sich neu verlieben. Der alte Mönch Angelus Silesius wusste davon schon vor 350 Jahren, die Liebe, wenn sie neu, braust wie ein junger Wein. Je mehr sie alt und klar, je stiller wird sie sein. Es ist doch oft so, wenn man dann heiratet, man ist im Höhepunkt der Verliebtheit, nicht wahr? Und der Hormonspiegel ist ganz, ganz oben, nicht wahr? Und jetzt auf einmal sinkt das über die Jahre. Aber die Liebe, die steigt. Liebe, sagte jemand, ist ein Willensentschluss. Und recht hat er. Erinnern wir uns, wie unsere Liebe begann, der erste Kuss, das erste Kind, die erste Wohnung, die erste Reise. Ihr Verliebtsein wird neu erwachen. Ich empfehle Ihnen jetzt zwei ganz, ganz wertvolle Bücher. Das erste ist von Markus und Susanne Mockler. Ich nehme es nachher mit runter, Sie können das am Ausgang gerne sehen. Sie werden am 23. Oktober, freitags 19.30 Uhr in der AP-Gemeinde in Memmingen wieder ein Eheseminar halten zum Thema Verheiratet sein, Liebhaber bleiben. Wir werden dabei sein, meine Frau und ich lade Sie herzlich ein, diesen Abend bitte nicht verpassen. Und es gibt ein zweites Bändchen aus der Alpha-Kursbewegung, das Ehebuch Schritt für Schritt zu einer erfüllten Partnerschaft von Niki und Sila Lee. Dieses Ehepaar Niki und Sila Lee sind Freunde von Nicky Gamble. Nicky Gamble ist wer? Das darf man nicht vergessen. Nicky Gamble ist der Gründer der Alpha-Kurs-Bewegung, der anglikanische evangelikale Pfarrer der Kirche Holy Trinity Church in London, Brompton. Wir waren schon dort, wir haben ihn, seine Gemeinde erlebt, ein volles Haus, Gegenwart Gottes, großartig. Was in unserer alten Landeskirche alles möglich ist, auch in der anglikanischen. Immer noch das alte Gebäude, aber umgebaut. Neuer, frischer Wind in alten Kirchen, das ist möglich. Also, das war das Buch von Mockler und das Buch von diesen beiden, sehr empfehlenswert. Wenn ihr mal in Memmingen seid und eure Einkäufe gemacht habt und noch 5 Minuten übrig habt, dann macht mal bitte eine Kurve zur christlichen Buchhandlung und sie werden beide Bändchen bekommen. Das lohnt sich. Wir hörten von der Schönheit, von der Krise und von der Heilung durch Gott. Ich frage zum Schluss, warum eine christliche Ehe führen? Ich lasse Martin Luther antworten, auf dass einer den anderen mit sich in den Himmel bringe. Und was wünsche ich Ihnen heute Morgen? Ich wünsche Ihnen jetzt schon den ganzen Himmel für Ihre Ehe und Familie auf Erden. Lieber Herr, wir danken dir für die Schönheit christlicher Ehe. Bewahre uns vor Krise und Zerbruch und schenke uns Heilung, wo wir sie brauchen. In Jesu Namen. Amen.